Ja, hallo Sonja.
Hallo Claudia.
Ich sitze da total verquollen mit Heuschnupfen.
Hat es dich auch erwischt?
Ja, nach 40 Jahren wieder einmal. Es macht Spaß. Geht's dir gut?
Ich denke, es geht mir besser als bei dir jetzt. Es ist im Gesicht nicht aufgeschwollen oder so. Ja, moll. Also ich muss schon zugeben, aus irgendeinem Grund dachte ich, gestern hatten wir den Talk und ich brauche echt Ferien. Weißt du, ich habe dir geschrieben, ist okay heute um 11 Uhr. So, Sonja, heute ist Mittwoch. Ich so, oh Mann. Also ich jetzt merke ich, dass ich wirklich dringend Ferien brauche.
Weißt du, was das Schlimme ist, Sonja? Als du mir das geschickt hast, habe ich gedacht, habe ich was vergessen? Haben wir den Tag verschoben?
Ja,
Ja,
genau.
ich hatte jetzt zwar gerade 2 Wochen Urlaub, aber ich hätte schon bald wieder nötig. Oder es war vielleicht zu wenig, ich weiß es nicht. Aber dennoch, es läuft schon wieder in der Praxis. Es läuft. Und ich hatte diese Woche einen extrem, also gestern, einen extrem spannenden Fall. Und ich habe dir gestern noch gesagt, ich erzähle dir was über Panikattacken. Und ich musste das verwerfen nach dieser Sitzung, weil so eine eindrückliche Sitzung war. Willst du wissen?
Ja, erzähl mal.
Das war eine 44-jährige Frau, die hat sich bei mir telefonisch gemeldet, schon vor 3 Wochen. Die kommt aus Österreich, ist extra dahin gefahren. Und sie hat mir gesagt am Telefon, ich möchte erst in der Praxis erzählen, weshalb ich komme. Und weißt du, ganz ehrlich, ich mag das nicht so. Ich möchte mich ein bisschen vorbereiten, womit ich es zu tun kriege. Aber ja, nun, habe ich dann akzeptiert. Und dann kam sie gestern und habe gesagt, also jetzt rück mal raus, weshalb bist du hier? Sympathische Frau. Alles gut. Da hat sie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das hier in der Öffentlichkeit wiederholen darf, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, ich bin ein bösartiges A. Und ich was? Ja, ich bin gemein, ich mobbe, ich manipuliere, ich betrüge, ich behandle alle Menschen schlecht rund um mich herum. Und ich, hä? Also, und du bist jetzt hier und du sagst mir das? Also in dieser Ruhe macht sie ja, du bist die Erste, der ich das eingestehe. Aber jetzt müsse sie was tun, weil jetzt bröckelt ihre Ehe. Und dann hat sie ein bisschen erzählt, dass sie schon vom Kind auf immer diejenige war in der Klasse oder wo auch immer, die andere Kinder wirklich niedergemacht hat, sie erniedrigt hat, gemobbt hat, sie hat ganz, ganz schnell die Fäuste gebraucht. Und sie hat zu mir gesagt, weißt du, ich mache das bewusst. Auch ihre Partnerschaften, sie hat ihre Partner immer so manipuliert, dass die genau das gemacht haben, was sie will. Und dann, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir ist dann Narzissmus durch den Kopf geblitzt. Aber irgendwie dachte ich, das ist komplexer. Und ich wollte wissen, warum tut sie es? Was hat sie davon? Was hat sie davon, wenn alle, also damals, die Kinder sich von ihr fürchten? Und sie so viel Macht ausübt in einer Klasse. Was hat sie davon, wenn sie in ihren privaten Beziehungen so, sie hat gesagt, stutenbissig auch ist, neiderfüllt. Und es war wirklich eine spannende Sitzung. Und wir haben vorhin kurz gesprochen. Wir haben festgestellt, wir haben beide so Generationenprobleme, so über ganz viele Familienfolgen hinweg. Und genau so war das bei dieser Klientin. Wir sind dann in die Sitzung eingestiegen und ich wollte einfach wissen, was löst es aus? Und sie hat wirklich, die hat die Augen geschlossen und ich hab wirklich nur gesagt, was fühlst du? Hat sie gesagt, in meinem Herzen ist ein Vakuum. Ich muss ein bisschen abgucken, weil da war viel. In meinem Herzen ist ein schwarzes Vakuum. Also da hat gar nichts drin Platz. Das saugt alles gerade wieder raus. Dann hat sie einen giftgrünen Stachel gehabt im Bauch und sie hat gesagt, ich glaube, das ist Angst. Eine ganz stechende Angst. Und im Kopf brannte ein extrem heißes, großes, rotes Feuer und das war eine unfassbare Wut. Und damit haben wir gearbeitet. Ich fasse es ein bisschen kurz, weil es war eine sehr lange Sitzung und ich möchte nur so das Wichtigste rausnehmen. Wir haben alle Gefühlsobjekte, haben wir schon im Mutterleib gefunden. Da war schon alles da, da war ein Vakuum im Herzen. Es kam auch nichts durch die Nabelschnur. Im Gegenteil, die Nabelschnur hat wie abgesaugt. Sie hat nichts geliefert, sie hat nur abgesaugt. Ich habe dann im Mutterleib schon die innere Freundin mit dazugeholt, weil ich irgendwie geahnt habe, da stimmt irgendwas nicht. Die innere Freundin war eine uralte, verkrüppelte Frau, die eigentlich gar nicht hier sein wollte oder nicht hier sein durfte. Und die äußere Freundin, die kam dann später dazu, die war so besserwisserisch und kalt. Also ganz, ganz schwierige Verhältnisse in diesem Menschen drin. Zudem habe ich dann die Exe noch mit ins Boot geholt. Ich habe gedacht, wo so viel Wut und Angst ist, da muss die Exe beteiligt sein. Vielleicht muss ich noch hinzufügen, sie hatte auch Nebel in den Augen. Nebel, richtige Nebel, Bänke in beiden Augen. Und die Exe hat jedes Mal, wenn sie Menschen wahrgenommen hat, gleich so gemacht. Also, sie ist in Kampfstellung gegangen und hat relativ schnell angegriffen. Erst durch diese Nebelbänke wurden die Angriffe, die tätlichen Angriffe, wurden weniger. Deshalb waren die Nebelbänke da in den Augen. Ne? Spannend. Wir haben dann geguckt und ich wollte wissen, seit wann sind diese Gefühle, die du da schon im Mutterleib hast, hier? Und wir sind weiter zurück und weiter zurück und weiter zurück. Und um die ganze Geschichte ganz kurz zu erzählen, es war die, Moment, die Urgroßmutter war der Auslöser. Und damals, es war eine österreichische Bauernfamilie, diese Urgroßmutter kam mit einer geistigen Behinderung zur Welt. Und du kannst dir vorstellen, in einer großen Bauernfamilie ein pflegebedürftiges Kind, das nicht wie heute, das war damals eine mega Belastung für die ganze Familie, niemand hat sich gefreut, das Kind wurde irgendwo hingeschoben, als es größer wurde, musste sie in eine psychiatrische Klinik, war dort, bis sie junge Erwachsene war und wurde, Achtung, in der psychiatrischen Klinik schwanger. Und kam mit diesem, also die psychiatrische Klinik hat sie dann rausgeschmissen, weil das ja verboten gewesen wäre, musste sie wieder zurück nach Hause und dann kam sie nach Hause mit ihrem kleinen Baby, wurde von der Familie ausgestoßen, sie wurde vom Dorf ausgestoßen, sie hatte keinen Mann, sie hatte nicht viele Gaben, also sie konnte sich nicht so richtig durchs Leben schlagen, sie brauchte Hilfe, sie hat das wohl oder übel alleine geschafft, aber von dem Moment an, waren Menschen für diese Urgroßmutter Feinde. Und genau dieses Wissen hat sie das war damals die Tochter, hat sie ihrer Tochter weitergegeben. Und so ging dieses Wissen, Achtung Menschen, wenn du ein bisschen anders bist, dann wirst du ausgestoßen, du wirst alleine sein, du wirst Mühe haben zu überleben. Also die Exe ist klar, spielt hier mit. Dieses Wissen wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Diese extreme Vorsicht, diese Abneigung gegenüber anderen Menschen, hey, das war so eindrücklich. Das war so eindrücklich. Ich saß daneben und die hat das so mühelos, hat sie es erkannt, weißt du? Das ging so, das war so in einem Fluss, bis wir dann in ihrem Leben angekommen sind und sie gemerkt hat, ich habe genau dieselben Strategien übernommen. Ich habe angegriffen, bevor es hätte so weit sein können, dass man denkt, ja, die ist ein bisschen anders, die stoßen wir jetzt aus. Ich habe angegriffen, ich habe alle Menschen so manipuliert, dass sie nicht merken, dass ich nicht vollkommen bin. Und deshalb brauche ich diese Abwehrstrategie und deshalb bin ich ein, wie sie es gesagt hat, bösartiges A. Hey, ich sag dir, ich saß daneben und ich meine, wenn du das ausrechnest, das ist die Ur-Ur-Urgroßmutter, wie weit zurück das liegt und über wie lange Zeit unbewusst solche Verletzungen, solch ein Urwissen weitergegeben wird, nicht gefiltert wird, nicht verarbeitet wird, stell dir mal vor. Und als wir fertig waren, es war eine 4,5-stündige Sitzung, wir waren wirklich beide ziemlich kaputt, hat sie tief durchgeatmet und hat zu mir gesagt, weißt du was, ich wollte eigentlich immer ein Kind haben, aber ich bin eigentlich froh, habe ich keins. Ich hätte das 100% auch weitergegeben. Unglaublich, oder?
Ja, also
Unglaublich.
diese Generationsgeschichte, also die Generationstraumen, die da weitergegeben wird. Ich werde auch regelmäßig mit solchen Geschichten konfrontiert. Ich denke einfach, weil wir mit Menschen zu tun haben, die normalerweise ein bisschen spezielle Anliegen haben. Also speziell einfach wo sie ganz unterschiedliche Dinge ausprobiert haben, nichts hat genützt und dann schlussendlich landen sie bei uns. Und dann werden wir regelmäßig eben mit speziellen Geschichten konfrontiert. Und oftmals ist es wirklich dieses Generationstrauma etwas, was über die Generation weitergegeben wurde. Und es sind auch die Menschen, wo sagen, ich weiß es nicht warum. Es ist einfach wie in mir oder ich weiß nicht, warum ich mich so verhalte, weil in meiner Kindheit war alles gut. Oder ich weiß nicht, warum ich mir immer alles sabotiere, weil ich mag ja mein Leben. Und es sind genau diese Menschen, wo sich Fragen stellen, es macht keinen Sinn, dass ich mich so verhalte. Oder warum habe ich immer Pech? Oder warum ziehe ich immer die falschen Menschen an? Und das ist ein großer Teil von diesen Generationenübertragung. Und das ist wie meine Etikette, wie eine Dülle, weißt du, so wie etwas, was in uns drin ist, was weitergegeben wird. Und was bei mir, was ich so ganz, ganz spannend finde, ist, dass es total Sinn macht. Es ist in diesem Moment, wenn Sie in der Sitzung sind, und auch bei Kindern habe ich das regelmäßig in letzter Zeit, wirklich ganz, ganz, ganz viele. Und für die Kinder ist es so klar, die haben es nicht. Ja, meine Mutter hat es, mein Vater hat es nicht, weil es hilft natürlich auch, dass wir eben mit diesen Gefühlsobjekten arbeiten. Weil dann kannst du fragen, okay, zum Beispiel diesen Schlamm, die du da in der Brust hast, schau mal, deine Mutter, hat sie das auch? Nein, hat dein Vater, er hat es. Okay, gehen wir da weiter zurück. Hat es sein Vater? Ja, okay. Und die Mutter von deinem Vater? Nein, okay. Und dann gehen wir so weiter. Bei den Kindern gehe ich eigentlich nur bis zu den Urgroßeltern, weil sonst wird es ein bisschen zu kompliziert. Aber so komme ich an ganz, ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Und was ich dann mache und sage, okay, weißt du was? Du verhältst dich so, weil etwas in der Familie nicht abgeschlossen wurde. Es ist wie eine Tradition, was weitergegeben wurde, was bei dir auch vorhanden ist und du führst einfach diese Tradition weiter und es kann bei dir jetzt aufhören. Aber da müssen wir wirklich zu deinen Urgroßeltern oder Ururgroßeltern gehen und sagen, danke, dass du mir das gegeben hast, aber weißt du was, es tut mir jetzt nicht gut, ich möchte diese Tradition bei mir beenden. Und so kann man wirklich das Anliegen, eben Verlustängst oder ich habe Angst zu sterben oder Menschen sind böse, jetzt in diesem Fall, wo du erlebt hast. Es sind genau diese Gefühle, die uralt sind und man kann es wirklich die ursprünglichen Menschen zurückgeben. Ich denke auch, bei den Erwachsenen kann man sehr gut herausfinden, wo hat es angefangen und was ist die Geschichte dahinter. Was ist jetzt die Urgroßmutter, auch wenn sie nie kennengelernt hast? Unbewusst weißt du es ja, weil du trägst ja die gleichen Gefühle. Es ist auch wie, ich habe es nicht zu Ende gebracht, dann muss das meine Nachkommen müssen das tun.
Genau.
Es ist wie etwas, es ist, oder Gerechtigkeit ist noch nicht gekommen. Und deshalb müssen die Nachkommen die Gerechtigkeit für Gerechtigkeit sorgen oder eben eine Geschichte zu Ende bringen. Und das ist es einfach bei diesem Generationstrauma. Es ist wie, irgendwo, irgendwann muss Gerechtigkeit kommen, sei das bei mir oder bei meinen Kindern oder Enkelkindern und so weiter und so fort. Und wenn man das versteht und wenn man das wirklich abgeben kann, die ursprünglichen Menschen, dann ist so, dann hat man dieses Gefühl von, jawohl, es endet bei mir, die Tradition endet bei hier, die Gerechtigkeit oder die Ungerechtigkeit, das endet, weil mir ist ja nichts Ungerechtes getan worden und deshalb endet es bei mir. Und das führt zu diesem wunderbaren Perspektivenwechsel, die wir immer wieder haben wollen, und zwar ziemlich starke Perspektivenwechsel. Was ganz, ganz spannend ist, ist, bei Kindern kannst du fragen, wie alt ist das Objekt? Also ich habe begonnen, wenn ich gedacht habe, okay, das könnte jetzt Generationsthema sein oder Generationstrauma, kann man natürlich auch fragen, wenn du dieses Gefühlobjekt anschaust, sieht es neu aus, also zum Beispiel gleich alt wie du, oder 7 Jahre alt, oder ist es wie 20 oder 50 oder sieht es aus wie ein Antik? Und da können die Kinder ganz genau sagen, oh, dieses Gefühl, das ist neu, aber die sieht ganz alt aus, ungefähr, ja, ungefähr 100 Jahre alt. Und für mich ist dann auch wieder so ein Zeichen, ah, das ist ein altes Gefühl kann man die Generation zurückgeben. Ich finde es super, dass du es angesprochen hast, weil ich wollte eigentlich heute auch ein bisschen darüber erzählen, weil ich das ganz, 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 ganz spannend finde. Und ich
Interessant.
denke, viele, die zu uns kommen, viele auch die da draußen, die am Zuhören sind, möglicherweise eben diesen noch nicht abgeschlossenen Trauma in sich tragen und deshalb so viele Probleme im Leben
Ja,
erleben.
absolut. Und weißt du, das sind auch immer wieder Fälle, wo ich auch selber drüber nachdenke. Also, das sind ja jetzt echte Traumata, die wir da bearbeiten. Aber es gibt ja so ganz viele so Glaubenssätze, die wir von Generation zu Generation weitergeben. Hä? Also, wir sind jetzt in einem Generationenwandel drin, wo jetzt die alten Werte vielleicht nicht mehr ganz so eins zu eins übernommen werden. Aber über wie viele Generationen wurde weitergegeben, die Frau ist dem Mann untertan? Hä? Also wir haben nichts zu sagen, es ist okay, wenn wir weniger verdienen, wenn wir weniger können und so weiter. Und da denke ich dann oft auch dann darüber nach, nach solchen Sitzungen, welche Glaubenssätze bespiele ich eigentlich und welche davon habe ich meinen Kindern mitgegeben? Habe ich hier auch irgendwo was verpasst oder unbeachtet mitgenommen? Man ist ja, man denkt da nicht so oft darüber nach und ich finde das immer wieder wichtig, auch ganz generell, auch wenn da noch gar keine Probleme sind, dass wir darüber nachdenken, was von diesen Glaubenssätzen, die ich in mir trage, was möchte ich weiter bedienen und was möchte ich loswerden? Was stimmt heute noch? Ich hatte auch schon eine Klientin, die hat mir gesagt, ja, ich bin halt super zappelig, kann kaum still sitzen, saß aber die ganze Zeit völlig relaxed da. Da habe ich gesagt, wer hat dir das gesagt? Ja, im Kindergarten, die Kinder gerne. Ja, nu, aber jetzt bist du 50. Gilt das noch? Also manchmal nimmt man so Sachen mit und glaubt, es ist wahr. Und darüber darf man auch immer wieder mal nachdenken. So könnte man auch so über Generationen weitergegebene Glaubenssätze mal unterbrechen. Spannend.
Genau. Also
Ja.
Glaubenssätze und Gefühle. Wir könnten wirklich einen ganzen Webinar, sogar eine ganze Ausbildung über diese Generation, ein Generationstrauma oder Weitergebung von Gefühlen und von einfach bestimmte Mustern. Und sehr vieles wird weitergegeben, aber wie viel nur von den Eltern? Ich denke, wir könnten da wirklich im Detail, weil es ist wirklich faszinierend. Und umso mehr, dass wir uns damit beschäftigen, umso mehr sehen wir auch, wie es unseren Klienten beeinflusst und wie wir das in die Sitzung einbringen können.
Genau. Ja.
Genau. Also mein Fall jedoch, was ich jetzt anspreche, das geht weniger jetzt um Generation. Möglicherweise ist da irgendetwas vorhanden. Und zwar, weißt du noch, ich habe ja mit dem Jungen, ich habe ja über den Jungen gesprochen, den 6-jährigen Wirbelsturm. Und dass er wirklich meine Praxis auseinandergenommen hat in der Folgesitzung, war er recht ruhig. Und jetzt kam er für die dritte Sitzung, weil ich kann nur ganz kurz mit ihm arbeiten, also es wird schon eine längere Geschichte sein. Er hatte ja nach der Operation diesen Trauma mit Wut und Verhaltensauffälligkeiten, Sprachproblem und so weiter. Und ich hatte ihn diese Woche und er war wieder total unruhig. Er ist hereingekommen und ich lasse ihn nicht zu lange im Wartezimmer, weil sonst ist alles auf dem Kopf. Er ist wie nicht in seinem Körper. Er war total verstreut, hat alles berührt, hat Dinge kaputt gemacht, hat bei den Schränken, die laut sind, geklopft und geschreit und geschrien und hat mich geschlagen und wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, weißt du. Und ja, es war, wir wissen, das ist nicht ein Entschuldigen, dass wir nicht mit diesem Kind arbeiten können. Aber einfach, er ging kurz zur Toilette und ich habe da kurz etwas aufgenommen. Ich werde es dir diesem kleinen Video zeigen. Ganz kurz sieht man einfach wieder, eben, also auf dem Tisch, siehst du das verknittert?
Ja, oh
Das hat er
ja.
gehasst und dann hat es zweimal verknittert. Auf dem Tisch hat er gezeichnet, auf die Wände hat er gezeichnet, das war absichtlich. Und ich bin auch natürlich
Markiert.
genau markiert. Also das sieht man.
Oh, nee.
Genau, es war eine echte, wie gesagt, wie ein Wirbelsturm, die da bei mir im Zimmer war. Und was spannend war, wir arbeiten bei solchen Kindern mit den Emotionskarten. Und wie du gesehen hast, da war eine Karte, die hatte total verknittert, ich mag mich nicht. Und bei dieser Karte hat er immer wieder dieses Ausweichmanöver. Er wurde immer wieder wütend, wenn wir es angesprochen haben, weil es tut weh. Weil all diese Gefühle, die wir angesprochen haben, er ist total aufgewühlt und konnte nicht mit diesen Gefühlen umgehen. Und deshalb hat er so wild reagiert. Und wir haben schon alle Kärtchen ausgewählt und diese Karte hatte verknittet in diesen Kehrichteimer hatte geworfen. Und man hat von der Körpersprache gemerkt, da ist etwas Größeres. Und das tut einem wieder leid, weil er weiß, dass er sich nicht gut verhält. Er weiß, er kann es nicht steuern und er mag sich nicht, weil er eben sich so verhält. Und eben das tut einem schon ein bisschen weh.
Ja.
Was aber nachher passiert ist, aufs Mal sagte er einfach, zwischendurch, ich möchte malen. Und ich so, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, gell? Steht er auf, beginnt zu malen. Und dann passierte etwas, was wir schon einmal gesehen haben, er wurde ganz ruhig. Also wirklich beim Zeichnen, das ganze in der Luft und die Stimmung im Zimmer von, ich muss da wie ausbrechen, ich muss alles kaputt machen und schreien und weiß nicht was. Und dann macht es so, er wurde ganz, ganz, ganz ruhig und es war schnell. Und er begann einfach zu zeichnen. Und ich bemerkte ziemlich schnell, dass er begann zu zeichnen, was ihm gut tut. Ich zeige dir kurz das Bild. Und sind die Bergen. Und Gras und genau, unterschiedliche Dinge hat er da gezeichnet. Also ich denke, wenn man ein Zuhörer ist von einem Podcast, da zeige ich noch zusätzlich drei Bilder. Also vielleicht würde es sich lohnen, diesen Video mal anzuschauen. Tut mir leid, Claudia. Gell?
Ja, schon
Das
gut.
Heuschnupfenaugen. Weil es ist ziemlich eindrücklich auch so, was er gezeichnet hat. Und ich konnte dann mit ihm arbeiten. Also ich stand neben ihm und ich habe wieder mit den Emotionskarten, ich habe einfach mit ihm gesprochen und gesprochen. Vorher war es nicht möglich, unmöglich. Und er begann zu zeichnen und dann ging es. Und ich bemerkte auch hier, ich habe die Mutter genau das Gleiche gesagt, wenn sie zu Hause sind, nicht heute, sondern morgen und übermorgen, wenn es ihm nicht gut geht, lass ihn bitte zeichnen. Und sie hat nicht realisiert, dass sie durch das Zeichnen zur Ruhe kommt, durch das Zeichnen wirklich an unterschiedliche Dinge herankommt. Und dann hat sie mir per WhatsApp, hat sie mir die Bilder geschickt, wie es ihm geht. Also das
Oh.
ist wie ein Arztpraxis. Siehst du, er hat Angst vor dem Arztpraxis, das ist das Kreuz oben. Dann hat er unterschiedliche Bilder von seinem Gefühl. Das Schwarze da, das ist sein schlechtes Gefühl.
Okay, ja.
Und beim letzten ist es ein bisschen ähnlich. Also so ein wildes Tier ist so die Wut, ist wie ein wildes Tier, wie man da es schön sieht.
Wie
Und
alt ist der?
sechs Jahre alt.
Der malt wahnsinnig gut.
Eben. Und es war ihr gar nicht bewusst. Ich habe gesagt, bitte fahren Sie so weit. Jetzt ist Ferienzeit. Nach den Ferien zeigt mir, was er gezeichnet hat. Er zeichnet richtig gut und das hat mich eben auch erstaunt. Aber nicht nur das. Es war seine Ausstrahlung, es war die Körpersprache, es war, wie es sich verändert hat. Und ich gewusst hat, dann wusste ich sofort, das wird ihm helfen, auch für weitere Sitzungen. Wir teilen ja eine Klientin, es ist auch ein sehr komplexer Fall, die wir teilen. Und da auch, sie zeichnet auch über Zoom und wir können wunderbar mit ihr arbeiten. Und sie nimmt das wunderbar auch auf. Ich habe dann ein bisschen recherchiert, weil es hat mich richtig Wunder genommen. Okay, was passiert da? Warum ist es so extrem bei diesen hyperaktiven, also extrem hyperaktiven Kindern? Und ich habe so sechs Hauptgründe. Das erste ist das fokussierte Aufmerksamkeit. Das heißt, dass die Energie vom Kind ist nun auf die Aktivität gelenkt und die sind nicht mehr so verstreut. Das ist das, was ich so gut gesehen habe. Zweitens ist diese kreativer Ausdruck. Also es bedeutet, dass es wie ein Ventil ist, mich selber auszudrücken. Und in diesem Fall, ich sage es ihm nicht, er soll zeichnen, wie er sich fühlt oder was ihn gut tut. Er hat es instinktiv getan und hat mir gezeigt, das ist sein Ventil, um seine Emotionen und Gedanken aufs Papier zu bringen und aus seinem Körper zu leiten. Es ist auch so, er kann kaum reden. Also es ist wirklich schwierig, ihn zu verstehen und durch die Bilder konnte ich ihn viel besser verstehen.
Oh, so
Den
cool.
Dritten Punkt ist die sensorische Einbindung. Also hier ist es die Erfahrung des Zeichnens selbst. Also einfach, wenn man einen Stift hält oder zum Beispiel, wenn man dann den Blatt in den Fingern hält oder wenn die Bewegung, und das ist eigentlich genau diese Sachen, die Bewegung, die dazu führt, dass es reduziert und auch hier, es kann das vegetative Nervensystem kann es auch beruhigen. Viertens, Gefühl der Leistung. Weil wenn ich eine Zeichnung gut gemacht habe, bekomme ich dann Lob und das ist gut für das Selbstbewusstsein. Fünftens, Achtsamkeit und Entspannung, weil es sind die wiederholende Bewegung, die eigentlich zu einer Entspannung führen kann. Ein bisschen wie meditativ, gell? Sechstens, Ablenkung von Überstimulation. Und bei ihm war es so, er war bei mir überall im Zimmer. Er hat die Duftstifte gesehen und Düfte gesehen und Bilder gesehen und alles hat ihn abgelenkt. Und so konnte er wirklich diese Überstimulationen wie ausblenden, weil seine Konzentration war auf die Zeichnung und nicht mehr auf alle äußeren Reize, was dazu geführt hat, dass er wieder bei sich angekommen ist. Also warum erwähne ich diese sechs Gründe oder diese sechs Punkte, ist, wenn ihr mit hyperaktiven Kindern zusammenarbeitet, ist es da oftmals die Angst, ja, aber sie hören mir nicht zu. Aus dieser Sitzung kann ich nichts herausholen. Aber wir wissen aus Erfahrung, dass wenn das Kind am Zeichnen ist, sie hören zu. Zwar noch besser, als wenn sie nicht zeichnen würden. Und gell, das ist ein Tipp. Wenn man mit diesen Kindern arbeitet, lass sie zeichnen. Gibt es auch Hausaufgaben, sie das weiterführen können? Ja, sie hören zu. Hinweis auch ganz kurz, wir wissen, hyperaktive Kinder, Unruhe, das ist ansteckend, aber Ruhe ist auch ansteckend. Und das merke ich in der Sitzung. Ich bin wirklich darauf fokussiert, dass ich meine Ruhe bewahre, weil wenn mein Kind mich anschreit oder wenn ich geschlagen werde, dann muss ich da die Ruhe bewahren, auch in meine Stimme. Und das kommt dann an. Weil das Kind schlägt einem nicht, weil es sagt, ich hasse dich, sondern einfach, ich brauche Hilfe, bitte hilf mir. Und wenn ich dann wütend auf das Kind reagiere, dann ist genau das Gegenteil, was das Kind braucht. Und indem, dass man in diesem Moment Ruhe bewahren kann und die Stimme ganz ruhig bleibt, kann es auch eben zu dieser ruhigen Konstellation im Zimmer kommen und die Ruhe kann sich auch auf dem Kind übertragen. Kannst du kannst du das auch ein bisschen unterschreiben, dass es
Unbedingt.
wirklich ansteckend ist, die Ruhe von uns und dass das Zeichnen integriert werden kann und das Kind trotzdem zuhört?
Unbedingt. Unbedingt. Gerade bei hyperaktiven Kindern ist es so oft nötig, etwas anderes zu tun als das, was eigentlich vorgesehen war. Also ich habe auch schon, also ich habe oft so hyperaktive Kinder in der Praxis und ich habe den Vorteil, dass ich vor meiner Praxis einen kleinen Garten habe. Und ich hatte schon einen Jungen, der konnte wirklich auch nicht anders. Er zappelte überall rum. Meine Praxis hat noch viel schlimmer ausgesehen als das, was du mir jetzt gezeigt hast. Also nicht die Wände bemalt, aber alles ausgeräumt. Also ich hatte noch eine Stunde, um aufzuräumen. Und mit dem bin ich nach draußen gegangen. Ich habe so kleine Knautschbälle in der Praxis. Und mit dem bin ich in den Garten raus und habe einfach den Ball hin und her geworfen mit ihm. Und das war auch so was. Er war in Bewegung, er war in der frischen Luft. Und dieses, ich sag mal, fast meditative, weil es war immer im gleichen Takt hin und her und hin und her. Das hat so wunderbar funktioniert. Wir haben währenddessen gearbeitet. Er konnte währenddessen visualisieren. Und irgendwann habe ich gemerkt, jetzt ist er runtergefahren und dann haben wir uns in die Wiese gesetzt. Und weißt du was? Der Kontakt zum Boden, zur Natur hilft solchen Kindern extrem. Einfach das Haptische dann auch noch, das Sinneserlebnis, der Geruch der Natur hilft auch weiter, um wieder so ein bisschen zu sich zurückzukehren. Das habe ich schon oft erlebt. Und eben genau, was du sagst, entweder zeichnen oder ein Kind hat mir schon mal alle meine Anhänger sortiert, währenddem wir miteinander visualisiert haben, das funktioniert ausgezeichnet. Man muss nur den richtigen Weg zum Kind finden. Also den letzten ADHS-Jungen, den ich gehabt habe, der hätte jetzt niemals gezeichnet. Das wäre nicht seins. Der wollte sich bewegen. Also nehmen wir die Bewegung mit. Und ich habe das Gefühl, wenn Kinder mit diesen Symptomen merken, sie werden wahrgenommen, sie werden ernst genommen und es geht nicht darum, sie zu verändern oder in eine Form zu packen, dann ist ganz, ganz, ganz viel möglich. Ja.
Ja, also was du gesagt hast, sind genau so beim Ballwerfen, das sind genau diese 6 Punkte, sind genau dasselbe. Das Fokus,
Ja.
die Sinnesorgane, das ist natürlich die Ablenkung, ist so auf den Ball konzentriert. Also das geht genau den gleichen Prinzip hinein. Und eben, da muss man suchen, es gibt bestimmt ganz viele andere Dinge. Man kann, wenn man möchte, so wie nennt man das, ein Velo, weißt du, so ein Standvelo in der Praxis haben, das geht natürlich auch, aber es ist einfach mühsam, weil es überall im Weg steht.
Ja.
Aber das geht natürlich auch. Aber ich denke, für jedes Kind muss man einfach sagen, da gibt es eine Möglichkeit, ich gebe jetzt nicht auf, wir versuchen unterschiedliche Dinge, bis man merkt, da ist man angekommen. Ich
Genau.
habe ja ich habe diese Metall, also nicht Metall, diese kleine Kügelchen, sind Magnetkügelchen. Und ich habe
Genau.
ein Mädchen gegeben und sie hat total die ganze Zeit ein Armband mit diesen Kugeln, ein Fingerring gemacht und sie hat wirklich mit diesen Kugeln gespielt und ich konnte mit ihr arbeiten. Und das ist genau den gleichen Prinzip.
Noch ein Tipp, falls du das noch nicht selbst ausprobiert hast. Ich muss wieder neuen kaufen, aber ich hatte eine Weile lang Knetmasse in der Praxis. Knetmasse in allen Farben. Und gerade bei ADHS-Kindern mit Knetmasse arbeiten zu können. Du kannst daraus Gefühlsobjekte basteln, beispielsweise. Oder andere kreativ, also ich lasse die Kinder dann auch selber machen und kreativ bauen, weil das ist auch genau dasselbe wie das Zeichnen, aber noch ein bisschen plastischer und du kannst ganz, ganz viel damit machen. Es ist wirklich, also man darf da wirklich sehr, sehr kreativ sein mit ADHS-Kindern. Und genau wie du gesagt hast, Ruhe ist ansteckend. Wenn mich Kinder anschreien, dann wird meine Stimme leise. Und ich bin ja selbst ein Quirl, dann werde ich einfach ruhiger und etwas langsamer. Und dann gleicht sich das wie an. Es sind so wie Schwingungen, die zusammenkommen und dann sich miteinander ausgleichen. Also ich finde die Arbeit mit ADHS-Kindern unglaublich spannend, manchmal auch unglaublich anstrengend, zugegeben. Aber extrem kreativ. Ja. Ich hatte vor meinen Ferien hatte ich eine ganz, ganz süße Begegnung. Eine unvorbereitete Begegnung, das wollte ich dir damals schon erzählen, aber es kam nicht mehr dazu. Und die hat bei mir eine Frage aufgeworfen, die ich mir dann ganz spontan stellen musste. Ich habe ja meine Praxis eigentlich an einer Lage, wo man an der Türe vorbeigeht. Aber ich bin mich dennoch nicht gewohnt, dass einfach irgendwer klingelt. Und das war am Mittwochabend. Ich war gerade mit der letzten Sitzung durch und habe noch die Praxis aufgeräumt. Also Abend, es war so 16:30. Und dann klingelt es an meiner Praxistür. Und ich hatte keinen Termin mehr. Ich dachte, also gehe ich mal aufmachen. Da stand ein circa 11-jähriges Mädchen vor der Tür. Und hat ganz leise hat sie gesagt, bist du die Kindertherapeutin? Und ich, ja. Sagt sie, darf ich reinkommen? Ich brauche Hilfe.
Oh.
Oh ja, genau. Dieses Oh, das war mein allererster Reflex und ich klar, komm rein. Und dann kam aber Oh in meinem Kopf. Ich habe gesagt, hey, Moment, ich darf nicht einfach mit einem Kind sprechen und ein Kind reinbitten, ohne dass die Eltern wissen, wo das Kind ist. Und da habe ich gesagt, hör mal zu. Kommst du jetzt gerade von der Schule? Nein, vom Sportkurs. Und ich, okay, wartet zu Hause jemand auf dich? Ja, die Mama und der Papa ist im Homeoffice, also beide zu Hause. Und ich, okay, ja, möchten wir deine Mama anrufen und ihr sagen, dass du da bist? Dann nehme ich mir gerne alle Zeit für dich, aber ich möchte, dass sie weiß, dass du da bist. Nein, weil ich möchte nicht, dass die wissen, dass ich da bin, weil wegen ihnen will ich nicht mehr nach Hause. Und dann habe ich gesagt, also gut, ich gebe dir jetzt 5 Minuten, erzähl mir ganz kurz, worum es geht. Und dann schauen wir beide, wie wir da eine Lösung finden, dass du mit mir sprechen kannst und deine Mama darüber Bescheid weiß. Ich mache es ein bisschen kurz, aber das war eigentlich schon meine ganze Frage, die sich dann in mir aufgebaut hat. Ja, zu Hause läuft ziemlich vieles schief. Also Eltern völlig überfordert, viel Arbeit. Ein bisschen dünnes Nervenkostüm. Es wird sehr, sehr oft wird gestritten. Und zwar die Erwachsenen hauptsächlich miteinander. Also Mama und Papa streiten sehr viel. Und die 11-Jährige ist ein ganz sensibles Kind. Also das sieht man ihr auch an, sie ist ganz eine Zarte und die spürt ganz viel. Das ist wirklich spannend. Und sie hat gesagt, ich halte das nicht mehr aus, ich will diesen Streit nicht mehr hören. Schon wenn ich reinkomme, herrscht eine Atmosphäre, das ist furchtbar. Aber grundsätzlich seien Mama und Papa lieb mit den Kindern. Sie hat noch einen kleineren Bruder. Da habe ich gesagt, gut, also. Da kann man daran arbeiten, da können wir könnten zusammenarbeiten, aber weißt du was? Ich möchte dennoch, dass deine Mama weiß, dass es dir nicht gut geht und dass du jetzt gerade hier sitzt. Bist du einverstanden, wenn ich sie anrufe? Dann hat sie sich darauf eingelassen. Dann habe ich ganz kurz mit der Mama gesprochen und sie hat dann, es war ihr sofort klar, weshalb die Kleine bei mir war. Sie kennt mich auch, also nicht gut, aber wir haben uns schon gesehen im Dorf. Und habe gesagt, also du darfst ohne weiteres mit meiner Tochter noch eine Stunde in der Praxis sitzen und sprechen mit ihr und danach essen wir. Also ich wäre froh, wenn sie zum Essen zu Hause wäre. Und habe gesagt, okay, so machen wir das, aber ich bringe sie mit nach Hause. Ich liefere sie euch zu Hause ab. Und so haben wir das gemacht. Die Kleine konnte mir ihr Herz ausschütten. Ich konnte ihr zwei, drei kleine Tipps mitgeben und habe ihr gesagt, weißt du, das Wichtigste ist, dass Mama und Papa wissen, wie du dich fühlst, wenn sie immer streiten, damit sie was ändern können. Also, wenn Mama und Papa ständig vor den Kindern streiten, müssen die wissen, dass ihr Verhalten nicht sehr förderlich ist für das Wohlbefinden ihrer Kinder. Und ich habe sie dann mit nach Hause genommen und beide Eltern haben sich dann wirklich auch Zeit genommen, um kurz mit mir zu sprechen. Und ich habe demnächst ein Elterncoaching. Aber es war so, weißt du, dieser Reflex, den du auch gerade hattest. Oh! Du brauchst Hilfe. Ja, komm rein, ich gucke. Das ist gefährlich, habe ich dann wirklich gespürt. Hey, Moment, Moment, ich darf meinem ersten Impuls nicht nachgeben und sagen, ja klar, komm rein, ich mache das für dich und ich arbeite jetzt mit dir sowieso. Da braucht es dann schon auch noch den Verstand, der sagt, Moment, sind die Eltern einverstanden, dass das Kind jetzt bei dir sitzt? Darfst du das? Und das ist was? Was ich bisher immer ziemlich außer Acht gelassen habe, weil das noch nie so passiert ist. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Hattest du schon mal so spontan Besuch von einem Kind, das deine Hilfe braucht?
Nein, nein, aber ich habe mir einfach Kinder, die gefragt haben, ob ich babysitten könnte. Das
Ah,
ist
ja.
schon, regelmäßig, ob ich nicht zu ihnen nach Hause kommen könnte, ob ich nicht babysitten könnte. Aber spontan, dass jemand einfach gekommen ist, nicht. Ich habe einfach Kinder, die vielleicht über WhatsApp geschrieben haben, die Eltern wussten es nicht, aber
Ja.
vor Ort jetzt nicht unbedingt. Ich denke, in dieser Situation wäre ich wie draußen auf dem Treppen, wäre ich da mit ihr gesessen, weil wir wissen auch, es gibt ja ganz viele Kinder, die vielleicht es gar nicht so schlimm zu Hause ist und die wollen einfach nur Aufmerksamkeit. Und wir kennen das ja auch, gell? Aber ich meine, wenn ein Kind wirklich um Hilfe bittet, dann kann man nicht wegschauen. Aber wenn man wegschaut, das kann verheerend. Also man weiß nie, was in der Familie da passiert. Aber es ist schon, wir müssen uns schon absichern, weil es nützt nichts, wenn wir nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen, weil wir bestimmte Grenzen überschritten haben, dann können wir ganz viele andere Kinder nicht helfen. Also ich denke, das ist wichtig. Die Eltern sind dafür zuständig, auch wenn sie ganz, ganz viele Fehler machen. Klar, zuerst die Situation, bist du wirklich in Gefahr? Also bist du wirklich physisch in Gefahr? Kann ich dieses Kind nach Hause schicken oder muss ich da wirklich die Polizei oder sonst irgendjemand noch involvieren? Das ist natürlich abzuschätzen. Aber wenn man wirklich weiß, das Kind ist nicht in physischen Gefahr oder wirklich stark mentalen Gefahr, dann würde ich genauso gleich handeln.
Ja, das hast du, also weißt du, das war relativ schnell klar, dass da keine Gefahr herrscht. Ob ich hier auch, das sieht man ja auch ein bisschen dem Ausdruck an. Und deshalb habe ich gesagt, erzähl mal ganz kurz, worum es geht. Also wenn sie da gesagt hätte, du, wenn ich nach Hause komme, werde ich verprügelt oder dann passiert sonst irgendwas Schlimmes, dann bist du dann anders gefordert, das ist so. Aber in diesem Fall wusste ich, okay, schlechte Stimmung, über längere Zeit schlechte Stimmung, das Kind kriegt es ab, also im Sinne, es saugt es auf. Es macht sich Sorgen, hat sie dann auch gezeigt, was sich für Gedanken macht, wenn die Eltern ständig so streiten. Und dann weißt du, wenn die so streiten, diese negative Energie zu Hause und beide sind dann schlecht gelaunt und wenn du dann irgendein Anliegen hast, traust du dich gar nicht, was zu sagen, weil die sind ja gerade sauer. Das, natürlich, das ist belastend. Da war dann relativ schnell klar, was zu tun ist. Und weißt du, der mit dem auf der Treppe sitzen war schwierig, weil wenn man bei mir auf der Treppe sitzt, dann wäre es im Regen gesessen. Es hat geregnet, was es konnte. Deshalb habe ich auch gesagt, komm mal kurz rein da ans Trockene. Aber es war spannend, dass also ich habe danach wirklich darüber nachgedacht und, okay, kann ja passieren. Und eben, meine Praxis liegt ja auch so praktisch. Man kann da mal kurz klingeln. Also ich habe auch ab und zu Kinder, die nach der Schule sehen sie, dass ich da bin. Ding Dong, hast du noch Schokolade? Das sind aber ehemalige Klienten von mir, die wissen, wenn sie müde sind nach der Sitzung, gibt es ein kleines Schokolädchen. Hast du noch Schokolade? Dann kennt man sich oder die kommen zu Besuch. Aber so, dass ein Kind vor der Tür steht und sagt, ich brauche Hilfe, das hatte ich bis jetzt noch nie.
Nein.
Einfach so. Und zwar spannend, das wollte ich dir erzählen.
Ich finde es aber so schön, dass dieses Mädchen wirklich auch die Initiative ergriffen hat, wo die Eltern es nicht genommen haben. Weil da wissen sie, boah, also die Tochter hat ja fast wie als sich eine erwachsene Person genommen und hat gesagt, so, jetzt ist genug die Situation, jetzt ist nicht mehr ertragbar. Komm, wir müssen irgendetwas ändern. Das ist also Chapeau für
Ja,
dieses
finde
Mädchen.
ich auch.
Und ich
Absolut.
finde es so schön, dass sie sich auch getraut hat, bei dir zu klingen und dich vertraut hat. Also das ist schön. Also
Das.
da strahlt deine Praxis ganz etwas Besonderes aus, würde ich sagen. Schon von der Türe her strahlt
Natürlich.
heraus. Ich kann dir helfen. Ja, du bist wichtig.
Klingle, komm rein, ich kann dir helfen. Nein, ja, sie liegt natürlich ein bisschen auf dem Schulweg, weißt du? Meine Praxis liegt wirklich praktisch. Und ja, weißt du, ich meine, da wo ich meine Praxis habe, lebe ich auch schon bald 40 Jahre. Man kennt mich auch ein bisschen. Dann ist es ein bisschen einfacher, da einfach mal, hallo, ich brauche Hilfe. Aber es war süß, hat mich wirklich sehr berührt.
Ja.
Ja. Ganz ein süßes Mädchen. Und aber auch, und das möchte ich auch noch hinterher schieben, auch tolle Eltern, die das dann gerade sofort ernst genommen haben. Oh mein Gott, lass uns sitzen und reden und was verändern. Also echt auch ganz toll. So kann es gehen.
Ich bin gespannt, vielleicht nach den Ferien erzählst du, wenn du jetzt so Familiencoaching gehabt hast, gell? Vielleicht erzählst du da ein bisschen, wie es gelaufen ist, was da vielleicht dann
Genau.
auch endlich darfst, natürlich.
Ja,
Das
klar.
wäre ganz, ganz spannend, so diese Geschichte ein bisschen weiterzuführen.
Ja. Ich guck mal, was sich da zeigt. Genau. Ja, du hast es jetzt gerade gesagt, so nach der Sommerpause, nach den Ferien. Bei uns pausiert es jetzt wieder. Ich kann in Ruhe meinen Heuschnupfen auskurieren, ohne so verquollen vor der Kamera zu sitzen. Bin ich sehr froh drum.
Genau. Ja,
Genau.
ich werde mich in unterschiedlichen Ländern ein bisschen erholen, einmal in Österreich und dann ein bisschen in Italien. Und dann kommt es wieder zurück mit Energie und ganz viel Vitamin D3
Genau.
aufgetankt von der Sonne. Und ja, dann bin ich bereit für neue Herausforderungen, neue Geschichten. Da bin ich ganz, ganz gespannt. Also es wird ab August, also wir sehen uns nicht mehr bis irgendwann im August, aber dann geht es weiter in der Praxis.
Dann geht es weiter und während du da in allen Ländern unterwegs bist, bleibe ich hier und halte die Stellung. Ich arbeite. Also wenn jemand bei mir klingeln möchte, ich bin da.
Schön,
Aber dir
schön.
wünsche ich ganz, ganz, ganz schöne Sommerferien. Genieße es in
Danke,
all
danke.
diesen Ländern, wo es dich auch noch hin verschlägt. Und natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch jetzt endlich mal einen schönen Sommer. Viele erholsame Stunden, Seele baumeln lassen und Kräfte tanken. Und dann freuen wir uns, im August wieder in alter Frische hier zu sein.
Genau, perfekt gesagt.
Ja, wusste ich's.
Gell?
Hey, eine gute Zeit dir so.
Ja, danke, dir auch.
Danke
Tschüss,
und
auf
tschüss. Ciao,
lange.
ciao.